Ja, was ist die erste Empfindung, Assoziation? Was ist das Erste, was euch in den Sinn kommt, so spontan, wenn ihr so ein Bild seht? Ferien? Wärme, heiß, feucht heiß vermutlich. Freiheit. Entspannung. Wie? Ah, okay. Ist aber nicht Kuba, ja? Gibt kein Kuba Libre. Ja? Aufdanken. Für mich ist so ein Bild der Inbegriff von Paradies. So habe ich mir früher zumindest immer das Paradies vorgestellt. Vielleicht auch ein bisschen inspiriert durch den Paul Gauguin. Paul Gauguin war ein Maler, wer ihn kennt, ich kann ihn mal googlen, oder? Der hat viele Bilder gemalt aus der Südsee. In Gauguins Vorstellung war Tahiti ein exotisches Paradies, wo er ohne arbeiten zu müssen ein ursprüngliches, glückliches und annähernd kostenfreies Leben würde führen können. Für den Künstler natürlich wichtig. Die glücklichen Bewohner eines unbeachteten Paradieses in Ozeanien kennen vom Leben nichts anderes als seine Süße. Für sie heißt Leben singen und lieben. Heißt nicht schön? Singen und lieben und dann trinkt dazu, gell, hat's, den Kokosnuss aufschlagen und das Wasser trinken. Einfach schön. Paradies, ein Ort, wo man denkt, wo alles super ist, wo alles schön ist. Und jetzt habe ich euch da den Text. Und ich lese euch nicht ganz vor. Das ist der Text da aus dem 1. Mose, aus dem 2. Kapitel. Und da heißt es am Anfang, im Vers 18, ich habe es extra oben markiert. Und der Herr sprach, es ist nicht gut. Gott hat gesagt, es ist nicht gut. Dann nochmal schnell zurück, dass wir es lesen können. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Dann habe ich mir immer gedacht, im Paradies ist alles super. Im Paradies ist es immer schön, im Paradies geht es einem gut. Und es ist doch seltsam, irgendwie gespässig, wenn man sich das überlegt, da sagt Gott am Ende der Schöpfung, im 1. Mose, 1. Kapitel, es ist sehr gut. Top, oder? Man kann es nicht steigern, es ist zu oberst oben. Und dann ein paar Vers weiter unten heisst es, es ist nicht gut. Irgendetwas ist noch nicht so gewesen, wie es soll sein. Und dann dachte ich, aber Adam, du bist doch im Paradies. Bist nicht zufrieden? Lange es nicht, dass du nicht musst krampfen wie ein Esel, nicht musst schwitzen zum Arbeiten, dass du eigentlich so ein bisschen gefühlsmässig kannst auf den Rücken liegen und den Töpfel ins Maul fallen. Lange es nicht. Und lange es nicht, dass du so eine unmittelbare Beziehung hast zu Gott, dass du jederzeit und überall weißt, der Vater ist einfach da, es ist einfach nur gut. Lange es nicht. Und Gott sagt, es ist nicht gut. Irgendetwas fehlt. Und es ist das Problem vom Alleinsein. Jetzt habe ich Alleinsein gegoogelt, oder? Wegen den Bildern und so. Und dann hat man jene Bilder oder jene Texte gehabt. Alleinsein ist schön. Alleinsein ist eine Chance. Alleinsein braucht man. Alleinsein ist so toll. Nutzt die Chance vom Alleinsein. Hey, wenn ihr allein seid, findet ihr das wirklich lässig? Ich muss keine Antwort geben, aber einfach, wenn ihr euch das mal vor Augen führt. Wenn ich allein bin, wenn meine Frau an mich geht, und Kind hört, ich finde das nie wirklich toll. Es hat auch gewisse Vorzüge, oder, natürlich. Ja, ich will jetzt nicht näher darauf eingehen, aber im Großen und Ganzen ist es einfach nicht gut. Es fehlt. Es ist nicht lässig, wenn ich für mich allein koche. Es ist nicht lässig, allein am Tisch zu sitzen. Es ist nicht cool. Irgendwie mein ganzer Lebensablauf ist auch viel weniger rhythmisch dann, oder? Also ich muss viel mehr schauen, dass ich nicht einfach schaffe. Ja. Allein sein. Mir macht's auf jeden Fall nicht wirklich Spass, obwohl ich auch nicht immer Leute um mich herum brauche. Und Gott sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Irgendwie sind wir nicht für das geschaffen. Irgendwie ist uns das nicht gegeben, allein zu sein. Und Man kann es sogar noch an Stellen aus dem Neuen Testament sehen, oder? Da ist ein Mensch in dieser Stelle beschrieben, ein Kranker, und der sagt, ich habe keinen Mensch. Ich bin total allein gelassen. Und das Schlimmste finde ich, wenn es einem wirklich schlecht geht, wenn man dann allein ist. Oder so Situationen, wo ich irgendwie etwas am Klüttern bin, vielleicht irgendwie einen Ablauf reparieren oder so, und dann fehlt mir eine Hand oder irgendwie so, und dann weiss ich jetzt, wenn ich jetzt loslasse, geht das Zeug wieder oben ab, und ich muss nachmachen, macht mich fast verrückt. Und wenn dann meine Frau da wäre und mir schnell könnte helfen, wäre das alles mit links gemacht, also mit ihrem links natürlich. Ich habe beide Hände schon gebraucht. Allein sein und das Schöne an diesem Text ist, finde ich, Gott sieht unser Alleinsein. Er sieht die Not beim ersten Mensch. Jesus sieht die Not bei dem Mann am Teich dort, in Bethesda. Er sieht die Not, die das auslöst, was das macht mit uns. Und er sagt, es ist nicht gut. Und er sagt nicht nur einfach, es ist nicht gut. Oder? Manchmal ist das so, wenn man heute ein bisschen darüber nachdenkt, Klimaerwärmung, ja, das ist nicht gut. Wann gehen wir in die Ferien? Und wie fliegen wir dort hin? Ja, Klimaerwärmung ist nicht gut, aber wie viele neue Handy haben wir das letzte Jahr gekauft? Klimaerwärmung ist nicht gut, aber wie viele Autos haben wir? Eins oder zwei? Oder vielleicht sogar drei? Und wenn wir dann grössere Kinder haben, kommen die auch noch Auto über, oder? Braucht man ja alles heutzutage. Klimaerwärmung ist überhaupt nicht gut, aber wie warm sind unsere Wohnungen? Und ich will überhaupt kein schlechtes Gewissen machen. Der Unterschied zwischen uns und Gott ist, wenn er sagt, es ist nicht gut, dann macht er etwas. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Wenn Gott etwas sieht, was nicht gut ist, dann will er in unser Leben hineingreifen. Er will verändern. Er konstatiert nicht einfach, es ist nicht gut, man kann halt nichts machen. Er sagt nicht einfach, es ist auch nicht gut, du musst selber schauen. Sondern ich will schauen, dass das anders wird. Gott handelt. Und es ist nicht so einfach gewesen, für den Menschen etwas Passendes zu finden. Also viele Menschen, die haben noch nicht gemerkt, dass Gott eigentlich etwas anderes gedacht hat. Oder? Für die, also ich will auch hier den Hundebesitzer nicht zu nahe treten. Ich sage das da mal wieder für alle, die es nicht glauben. Wir haben einen grossen schwarzen Schäfer gehabt. Ich bin mit Bernardine aufgewachsen. Ich habe Hunde gern. Auch wenn ich alle ihre Nachteile extrem gut kenne. Und schon 4-5 Mal von ihm gebissen worden bin und ich kann es immer noch gern. Also. Aber ein Hund ist das Gegenüber. Oder? Natürlich kann man denken, ja, wenn ich heimkomme, dann wartet er auf mich und hat Freude. Ja, warum hat er eigentlich Freude, wenn du heimkommst? Gassi gehen, fressen. Streichelt werden. Ja, natürlich, er schaut mich so an. Ich kenne ja das alles, ich bin ja in einer Hundefamilie aufgewachsen. Er schaut mich so an, er versteht mich so gut. Und er gibt mir auch immer Antwort, oder? Nein, ein Hund ist nicht das Gegenüber, das wir brauchen. Und Gott hat das gerade sofort gemerkt. Dann, oder? Er hat alle Tiere mal reihenweise beim Adam vorbeigeführt. Adam hat einen Namen gegeben. Nichts Passendes gefunden. Es muss eben passen. Es muss ein echtes, ein wirkliches Gegenüber sein. Und Gott macht das, aber er macht nicht einfach etwas Neues, völlig anders als der Mensch bis jetzt schon ist, sondern er schafft etwas Neues aus dem, was er schon geschaffen hat. Wo das zum Adam gebracht wird, das neue Wesen, das Mensch, da. Ich glaube, das ist ja völlig aus dem Häuschen. Man sieht das ein bisschen, wenn man das liest. Tönt es so ein bisschen wie, was ist jetzt da passiert? Was komme ich über auf Weihnachten? Der Mensch sagt also Adam, diese endlich ist Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Diese soll Männin heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Er überschnappt fast, oder? So Freude hat er. So ein bisschen so Freude, oder? Wie wenn ihr, liebe Mann oder Frau, euer Traummann oder eure Traumfrau das erste Mal gesehen, oder? Badum, badum, badum. Denken, die oder keine, der oder niemand. Jetzt zugreifen oder verpassen für den Rest des Lebens. Die muss ich haben, der ist es. Oder? Vielleicht ist das bei euch schon ein bisschen länger zurück. Ich erinnere mich gerne an diese Gefühle. Und es ist ja, wahnsinnig toll, dass Gott das so gemacht hat, dass es passt. Oder dass es nicht irgendwie etwas ist, wo einfach im Widerspruch steht oder dagegen ist, sondern es passt. Es gibt so den wahnsinnssülzigen Liebesfilm oder Liebesroman, Spruch, du vervollständigst mich. Schön, oder? Und ich kann euch sagen, ich finde, das trifft es haargenau. Wir als Gemeindeleitung, wir haben uns ja entschieden, einige von unseren Aktivitäten als Gemeindeleitung, also so ein bisschen Retreat oder teilweise auch sonst einmal unter dem Jahr, mit unseren Frauen zu machen, weil wir gemerkt haben, sie bringen etwas zu uns an, oder sie sind in unserem Leben so ein wichtiger Teil, so eine, nicht nur eine Ergänzung, sondern etwas, das fehlt, wenn es nicht da ist, so wichtig, dass man sie bei Teilanlässen dabei haben und hören wollen, wie sie das erleben, wie sie das empfinden. Das haben wir ein bisschen gelernt jetzt in den letzten 2,5 Jahren und wir haben es noch, aus meiner Sicht noch nie bereut. Es ist nie so, dass es irgendwie schwierig ist, sondern wir erleben das genau so. Wir sind vollständiger. Wir sind besser dran. Aber Männin, oder? Also, er ist ein bisschen fantasielos. Jetzt hat er doch Übung gehabt. Denken, er hat allen Tieren einen Namen gegeben. Da hätte ihm doch ein bisschen etwas Schleues können einfallen können. Als Männin, oder? Also, diese soll Männin heißen, denn vom Mann ist sie genommen. So sagt er das da. Und es ist ja so, dass es Gott wie auf zwei Arten erklärt, wie ein Mensch geschaffen hat. Und die erste Art ist die, und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Und an dem Punkt, wo das Wort Mensch da gebraucht wird, da steht Adam. Und Adam meint nicht den Mann, sondern er meint Mensch. Wie es geht dann weiter, wenn man den Text weiterlesen, er hat sie weiblich und männlich geschaffen. Viele übersetzen das Mann und das Frau, aber eigentlich heisst es weiblich und männlich. Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde. Ebenbildlichkeit Gottes ist nicht auf den Mann bezogen oder auf die Frau bezogen, sondern es ist auf den Mensch bezogen als solches. Vielleicht sogar könnte man so weit gehen, dass es etwas Besonderes ist, auch wenn zwei Menschen zusammen sind vor Gott. Auf Hebräisch heisst Mann Ish und Frau Isha. Und wenn jetzt schon der Martin Luther das versucht hat, so ein bisschen zu übersetzen, dass man versteht, was er eigentlich gesagt hat, dann ist es eben Mann und Männin das Naheliegendste gewesen. Vielleicht kennen Sie eine andere Sprache, wo das auch sehr nahe zusammen ist. In unserer Sprache ist es ganz anders, Mann und Frau. Kennen Sie eine Sprache, wo das auch sehr nahe zusammen ist, Mann und Frau? Englisch, man, woman, oder? Ganz ähnlich. Dann passiert etwas völlig Neues, wenn Mann und Frau zusammenkommen. Etwas total Gutes. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seine Frau anhängen und sie werden zu einem Fleisch werden. Wisst ihr, was heisst, ein Fleisch werden? Ich sage jetzt das für die, die sich an dem Bild gerade ein bisschen echauffieren. Oder ich glaube, so sagt man das, oder? Wisst ihr, was heisst, ein Fleisch werden? Kommt, müsst euch nicht scheu sein. Verbinden, zusammenschlafen, Sex, oder? Vereinigung, körperliche Vereinigung ist damit gemeint. Das seht ihr, wenn ihr an dieser Stelle da, 1. Mose 2, Vers 25, wenn ihr dort mal Parallelstellen anschlägt, dann seht ihr das, oder? Dass es um das geht. Es geht um eine totale Vereinigung von Mann und Frau. Und es ist ja eigentlich total super, dass das so gut passt. Oder? Also ich finde, das ist so genial gemacht von Gott. Und es ist auch völlig klar, dass es dass durch das etwas Neues wird. Oder? Man kann nicht im Alten bleiben und gleichzeitig eine neue quasi Zelle anfangen, eine neue Ehe, eine Familie anfangen im Alten. sondern es ist etwas völlig Eigenständiges und Neues. Und es ist ein blödes Wort, aber es fällt mir gar kein besseres ein. Die Hierarchie, die verändert sich. Es ist nicht mehr, man hört auf die Eltern, sondern man hört aufeinander, wenn man geheiratet ist. Der erste Adressat oder der erste Mensch, den man fragt, wenn man unsicher ist, ist nicht mehr Mami und Papi, sondern ist der Partner oder die Partnerin, die man hat. Das meint das da damit. Und wenn das bei euch im Fall nicht so ist, dann... Wir haben ein wahnsinnig super Angebot, oder? Also, Ende des Monats fängt der Ehekurs an. Dort gehören noch viel mehr von solchen Sachen. Da ist das ganze Abend, geht um das Thema Ablösung und wie viel sollen die Eltern noch reinschwätzen können in unserem Alltag, in unserem Leben. Es ist eine totale Vereinigung, eigentlich aus meiner Sicht auf drei Ebenen. Auf dieser körperlichen Ebene, die ich schon gesagt habe. Dann aber auch auf der seelischen Ebene. Plötzlich haben wir einen Menschen, wo wir unser Herz öffnen können, der uns versteht. Und eine wirkliche Beziehung, eine starke Ehe lebt davon, dass wir einander unser Herz zeigen. Nicht einfach nur miteinander irgendwie funktionieren oder parallel unterwegs sind, sondern dass wir eins werden auch in dem Sinne, was empfindest du, wie geht es dir da drin? Dem E-Kurs wird das ein Wahnsinnsthema sein, wie man darüber reden kann, wenn man das natürlich will. Oder? Viele Männer denken, ja, reden will die Frau. Aber ich glaube, es ist ein grosser Trug dahinter, ein Trugschluss, weil vermutlich meinen die meisten Männer, es interessiert gar niemand, wie es ihm im Herz aussieht. Aber ich kann dir sagen, das stimmt zu 100% nicht. Es interessiert Gott und es interessiert deine Frau, wie sie deinem Herz aussieht. Ich habe mir überlegt, und ich komme damit zum Schluss. Ah, der dritte habe ich noch nicht gesagt. Geistliche Vereinigung. Das ist das, was nur funktioniert, wenn Gott eine tragende Rolle in deinem Leben spielt. Geistliche Vereinigung, ich meinte, das wird in unseren Kreisen manchmal viel zu wenig beleuchtet. Oder? Wir denken immer, ja, man muss auf jeden Fall jemanden heiraten, der den gleichen Weg geht, den Jesusweg und mit Jesus unterwegs ist. Und ich sage, ja, finde ich auch viel besser. Aber warum eigentlich? Einfach weil man die gleichen Interessen hat, dann, quasi im gleichen Verein kann Mitglied sein, die gleichen Hobbys so ein bisschen hat? Eher nicht, oder? Es ist doch aus meiner Sicht zumindest so, dass wir dann das Tiefste in unserem Leben teilen können. Das Tiefste, was ich in meinem Leben habe, ist meine Beziehung zu Gott. Das Tiefste, was ich in meinem Leben habe, ist, dass ich zu meinem Vater im Himmel kann rufen und schreien und bitten und Lob und Dank. Und wenn ich das mit meiner Frau zusammen mache, dann werden wir geistlich eins. Und wenn wir miteinander im Wort Gottes lesen und miteinander Erkenntnis und miteinander geistlich wachsen, dann werden wir eins, auch in diesem Bereich. Und das ist ein zentraler Bereich für jedes geistliche Leben. Und wenn das nicht passiert, dann wird auch das andere irgendwann, oftmals, nicht immer, pauschalisieren ist ja da immer schwierig, kann das andere auch schwierig werden. Ich komme zum Schluss. Ist jetzt alles gut? Der Adam hat seine Eva bekommen, der Mann hat seine Frau gefunden. Als Menschen fühlen sie sich irgendwie komplett, Gott ebenbildlich, es ist super, alles läuft, sie sind im Paradies. Warum schafft Gott, und das war meine Frage dann so am Ende meiner Predigt, da. Ich gehe an mich selber so in den Weg, wenn ich eine Predigt schreibe, warum schafft Gott nicht heute allen, die einsam sind, auch einen Partner? Warum? Ich glaube, das Problem ist einfach, dass es sehr schnell zerreissen kann. Und das passiert darum, weil das nächste Kapitel, das wir in dem Mosebuch lesen würden, geht um das Thema geht, um das unheimlich blöde Thema Sünde. Ich müsste schnell die Zunge einen Bogen machen. Es geht bei Sünde immer nur um eins. Man verlässt die Spur Gottes. Ich werde am nächsten Sonntag noch mehr darüber sagen, warum manchmal auch Ehen auseinanderbrechen und was Gott darüber denkt. Aber im Grunde ist das Problem, dass wir selber ganz persönlich und nicht als Ehepaar, sondern ganz persönlich manchmal nicht mehr so richtig wissen, was Gott eigentlich will oder nicht mehr wollen, was Gott will. Dass wir aus dem Rahmen wie ausbrechen, rausgehen. Die Bibel nennt das manchmal so ein bisschen übertreten. Und das ist eine Bedeutung von Sünde. Drüber stehen, auf die andere Seite überstehen. Und die Sünde ist so in unser Leben hineingekommen und in unsere Welt hineingekommen, wie eine Macht, oder wie eine, bis da war es, würden wir jetzt von der dunklen Macht reden oder so, wie eine dunkle Macht in unser Leben hineingekommen, die einfach zerstörerisch wirkt. Zerstörerisch wirkt auf unsere Beziehungen, zerstörerisch wirkt auf unser Leben, zerstörerisch wirkt auf unsere Gesellschaft, zerstörerisch auch manchmal wirkt in den Kirchengemeinden hinein, zerstörerisch wirkt auch in dem, dass die Idealsituation von Paradies halt nicht mehr da ist. Und darum sind wir manchmal auch allein. Weil wir manchmal auch krank sind. Manchmal auch an den Krankheiten sterben. Oder überhaupt sterben. Schon das ist ein Wahnsinnsärgernis, dass wir sterben müssen. Jetzt denkt ihr vielleicht, ja, wenn du mal so alt bist wie ich, bist du vielleicht froh, wenn du gehen kannst. Ja, wenn du keine Schmerzen hättest, wärst du vielleicht, oder? Weißt du, wenn es wirklich gut wäre. Das Leben ist doch ordentlich schön, finde ich. Wir können das nicht einfach wegradieren, oder? Und wir können nicht einfach wieder zurück in die Zeit, wo alles ideal und schön nahezu perfekt war. Sondern wir leben mit dem, dass wir unerfüllte Wünsche und unerfüllte Sehnsüchte haben. Und Gott die nicht alle stillt. Das ist in meinem Leben, obwohl ich eine Frau habe, auch so. Das ist in jedem Leben so. Bei den einen merkt man es mehr als bei den anderen. Also wenn du merkst, es ist nicht so, wie du eigentlich möchtest, vielleicht auch nicht so, wie es Gott ursprünglich gedacht hat, dann liegt das an dem, dass wir in einer Welt leben, die nicht mehr ideal ist. Und es ist doch die einzige Welt, wo wir leben können. Und es ist der Ort, wo Gott uns begegnen will und auch in dieser Not in uns will Trost und Hilfe sein, auch wenn er nicht alles gut macht. Er sieht unsere Not.